Wickham reagieren könnte. Magiri war sein Liebling. »Wie viele Menschen?«
100 ungefähr. Sie rufen, der hohe Septon solle die kleine Königin freilassen. Wir können sie zerstreuen, wenn ihr wünscht.«
»Nein. Lasst sie schreien, bis sie heiser sind. Das wird den Spatz nicht zum Schwanken bringen. Er hört nur auf die Götter.«
Es barg eine gewisse Ironie, dass seine hohe Heiligkeit nun von einem wütenden Pöbel vor den Türen belagert wurde, denn ein ebensolcher Pöbel hatte ihm erst die Kristallkrone aufs Haupt gesetzt, die er ohne Umschweife verhökert hat.
»Der Glauben verfügt jetzt über eigene Ritter. Die mögen die Septe verteidigen. Ach, und lasst die Stadttore schließen. Niemand soll King's Landing ohne meine Erlaubnis betreten oder verlassen, bis diese Angelegenheit erledigt ist.«
»Wie befehlt euer Gnaden?«
Sir Osford verneigte sich und zog los, um jemanden zu suchen, der ihm die Haftbefehle vorlesen würde. Bis zum Sonnenuntergang dieses Tages waren alle der beschuldigten Verräter in Gewahrsam. Hamish, der Harfenspieler, war zusammengebrochen, als sie zu ihm kamen, und Sir Tallard, der Stattliche, hatte 3 Goldröcke verwundet, ehe die anderen ihn überwältigen konnten. Kersey befahl, den Redwine-Zwillingen gemütliche Gemächer in einem Turm zu geben. Der Rest wurde in den Kerker geworfen.
»Hamish hat starke Atemprobleme«,
teilte Quivern ihr mit, als er sie am Abend besuchte.
»Er ruft nach einem Meister. Sagt ihm, er bekommt einen, sobald er gestanden hat.«
Sie dachte einen Augenblick lang nach.
»Er ist zu alt, um zu den Liebhabern zu gehören, aber zweifelsohne wurde er gezwungen, zu spielen und zu singen, während Margeri sich mit anderen Männern amüsierte. Wir brauchen die Einzelheiten.«
»Ich werde ihm helfen, sich zu erinnern, euer Gnaden.«
Am nächsten Tag half Lady Meriwether Kersey, sich für den Besuch bei der kleinen Königin anzukleiden.
»Nicht zu prächtig oder bunt«, sagte sie. »Etwas angemessen Frommes und Freudloses für den hohen Septon. Er mag es, wenn ich mit ihm bete.«
Am Ende wählte sie ein weiches Wollkleid, das sie vom Hals bis zu den Knöcheln verhüllte und dessen strenger Schnitt nur durch ein paar Ranken in Goldfäden an Oberteil und Ärmeln aufgelockert wurde. Besser noch, auf dem Braun würde man den Schmutz nicht so leicht sehen, falls sie niederknien musste.
»Während ich meine Schwiegertochter tröste, solltet ihr mit ihren 3 Cousinen sprechen«, trug sie Taena auf. »Gewinnt aller, wenn es möglich ist, aber achtet darauf, was ihr sagt. Die Götter sind vielleicht nicht die einzigen, die lauschen.«
Jaime hatte stets gesagt, das Schwierigste an einer Schlacht sei die Zeit davor, wenn man darauf wartete, dass das Gemetzel begann. Als Kersey nach draußen trat, war der Himmel grau und trüb. Sie durfte nicht riskieren, in einen Schauer zu geraten und durch Nest in Baelos Septe einzutreffen. Daher brauchte sie die Sänfte. Für die Eskorte wählte sie 10 Lannister-Männer und Boros Blount aus.
»Margerys Pöbel fehlt es womöglich an Verstand, um einen Kettleblack vom anderen zu unterscheiden«, sagte sie zu Sir Osmond, »und ich kann mir nicht von euch den Weg durch das Volk bahnen lassen. Am besten bleibt ihr eine Weile lang unsichtbar.«
Während sie durch King's Landing zogen, befielen Taena plötzlich Zweifel.
»Bei diesem Prozess«, flüsterte sie beinahe, »wenn Margeri nun Schuld oder Unschuld durch einen gerichtlichen Zweikampf feststellen lassen will.«
Ein Lächeln huschte über Kersers Lippen.
»Als Königin muss sie ihre Ehre durch einen Ritter der Königsgarde verteidigen lassen. Nun, jedes Kind in Westeros weiß, wie Prinz Aemon, der Drachenritter, für seine Schwester Königin Naerys gegen Ser Morgils Vorwürfe eintrat. Dass Ser Loras so schwer verwundet ist, würde Prinz Aemons Rolle, fürchte ich, dem nach einem seiner geschworenen Brüder zufallen.«
Sie zuckte die Achseln.
»Und wem?« »Ser Aris und Ser Balon sind weit entfernt in Dorne. Jaime ist in River Run, und Ser Osmond ist der Bruder des Mannes, der sie beschuldigt. Bleiben also nur...« »Oh nein!«
»Boros Blount und Meryn Trant«, Lady Taena lachte.
»Ja, und Ser Meryn hat sich in letzter Zeit nicht sonderlich wohlgefühlt. Erinnert mich daran, ihm das zu sagen, wenn wir in die Burg zurückkehren.«
»Das werde ich, meine Süße.« Taena nahm ihre Hand und küsste sie. »Ich bete, dass ich euch niemals kränken werde. Ihr seid furchterregend, wenn euer Zorn geweckt wird.«
»Jede Mutter würde das Gleiche tun, um ihre Kinder zu beschützen«, erwiderte Kersai. »Wann beabsichtigt ihr, euren Jungen an den Hof zu holen?« »Russell, so hieß er doch. Er könnte mit Tommen üben.«
»Das würde dem Jungen gefallen, ich weiß. Aber im Augenblick ist die Lage so ungewiss, dass ich gern warten würde, bis die Gefahr vorüber ist.«
»Das wird bald sein«, versprach Kersai. »Schickt eine Nachricht nach Longtable und lasst Russell sein bestes Wams und sein Holzschwert einpacken. Ein neuer junger Freund wäre genau das Richtige, damit Tommen schneller über den Verlust hinwegkommt, wenn Margiris kleiner Kopf gerollt ist.«
Unter der Statue des seligen Baelor stiegen sie aus der Sänfte. Die Königin nahm mit Freuden zur Kenntnis, dass Knochen und Unrat entfernt worden waren. Sir Osfrid hatte ihr die Wahrheit berichtet. Die Menschenmenge war weder so groß noch so aufsässig wie die Spatzen. Die Leute standen in kleinen Gruppen zusammen und blickten mürrisch auf die Türen der großen Septe, wo eine Reihe Novizen mit Bauernspießen aufgezogen war.
»Kein Stahl«, fiel Kersai auf. Sie wusste nicht recht, ob das eher weise oder eher dumm war.
Niemand machte Anstalten, ihr den Weg zu versperren. Menschen und Novizen traten zur Seite und ließen sie passieren. Drinnen wurden sie in der Halle der Lampen von drei Rittern in der regenbogenfarbigen Robe der Kriegersöhne begrüßt.
»Ich bin gekommen, um meine Schwiegertochter zu sehen«, sagte Kersai ihnen.
»Seine hohe Heiligkeit erwartet euch. Ich bin Sir Theodan der Aufrichtige, ehemals Sir Theodan Wells. Wenn euer Gnaden mich begleiten möchten.«
Der hohe Spatz hockte wie immer auf den Knien. Diesmal betete er vor dem Altar des Vaters. Er unterbrach sein Gebet nicht, als sich die Königin näherte, sondern ließ sie ungeduldig warten, bis er seine Andacht beendet hatte. Erst da erhob er sich und verneigte sich